Herr Jesus, wir danken dir, dass du es uns ermöglicht hast, dass wir heute Abend so beisammen sein können. Sei du in unserer Mitte und verherrliche deinen Namen und schenke, dass diese Stunde dazu dienen möge, dass wir dir näher kommen und dass uns das Kleine klein wird. Und das Große groß. Amen. Ich bin gebeten worden, um über die Erweckung heute Abend zu reden. Sagten viele, wissen nichts über die Erweckung, wie die begonnen hat und wie das ist. Sie haben ja nun viel auch vom Materiellen gehört. Unser Text beginnt so in der Luther-Übersetzung: Ach, dass du den Himmel zerrissest. Gestern Abend haben wir geredet von dem, dass Gott die Himmel schließen kann. Bei uns in Südafrika war der Himmel geschlossen. Für jeden, der wiedergeboren wurde, wurden 10 geboren in der Welt, die nicht wiedergeboren waren. 1 zu 10. Und so sieht es in der ganzen Welt aus. Es hat noch nie so viele Heiden gegeben und gottlose Menschen wie in dieser Zeit, in der ganzen Menschengeschichte. Und das bewegte uns hier. Der Herr hatte ja gesagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker und lehret sie, nicht zu wissen, sondern zu halten. Das genügt nicht, dass man ein Kind lehrt, liebe nicht die Welt, und das Kind liebt die Welt. Das Gebot Jesu ist, den Menschen zu lehren, zu halten. Und da haben wir zum großen Teil versagt und die Christenheit in der Welt zu lehren, zu halten. Und das trieb uns dann in die Enge, brachte uns in große Not. Als ich 12 Jahre lang aufs Missionsfeld war, dachte ich so, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Und war am Überlegen, um es alles aufzugeben. Ich dachte, meine Freunde, meine Geschwister, die machen Geld, die genießen das Leben und ich bin mit etwas beschäftigt, das den Menschen nicht befriedigt. Und dann in 1965, Beginn 66, war ich an einem Ort, ein kleines Dorf, das Mapumulu heißt, in einer schwarzen Gemeinde. Und da begann der Geist Gottes zu wirken. Es war schwierig, die Menschen in den Gottesdienst zu bekommen. Die Zulu-Männer sind hart, blutdurstig, Kämpfe. Nur ihnen eine Ahnung zu geben, in einem Nachbargebiet bei uns, sind in den letzten Ja, ist noch kein Jahr, fast circa 200 Menschen ermordet. In einem Stamm, unter einem Stammeskönig, die ermorden sich auf grauenhafte Art und Weise. Das begann so, sie hatten ein Fest. Und da wird im Kuhstall, das ist den Zulus ein Heiligtum, da trinken die Männer ihr Bier, den lieben sie sehr, vielleicht noch mehr als die Deutschen. Und dann sind da einige junge Männer gekommen, hinein in den Kuhstall und haben da getanzt. Dann haben die anderen gesagt, ihr durftet hier nicht tanzen. Die haben sich gezankt, da war ein Mädchen, das liebte 2 Burschen. Denn haben die Verwandten von diesem Jungen gestritten mit denen. Und als sie dort tanzten, sagten sie so, Schluss, da begann der Kampf. Dann haben sie einen ermordet. Und wenn sie dort einen ermordet haben, dann müssen die sich rächen und haben dann dort wieder ermordet. Und so ermorden sie sich untereinander. Aber da habe ich keine Zeit drüber zu reden. Oft über Nichtiges. In einem anderen Stamm gingen einige junge Männer und da kam eine Katze vorbei und er nahm seinen Knüppel, warf die Katze, traf sie und tötete sie. Und dann begann der Krieg. Die Eigentümer der Katze sagten es ihren Leuten und dann wurden die Menschen ermordet. Viele. Wenn Sie uns einmal besuchen, eins besuchen, können Sie, erinnern Sie uns daran, können wir zu den Leuten gehen. Natürlich gibt es Gebiete, wo wir nicht hinein dürfen, weil die schießen irgendeinen, der in dieses Gebiet hineinkommt. Dann sagen die Schwarzen, sagten sie in der Vergangenheit, das Christentum ist gut. Dadurch haben sie den westlichen Lebensstil bekommen, Schulung, Kirchen und so weiter sind gebaut worden. Aber sie sagen, trotzdem ist Christentum die Religion des Weißen. Und das Christentum ist wie Wasser, das man aufs Feuer gießt. Es löscht zwar die Flamme, bis zum bestimmten Punkt, aber es geht nicht bis an die Wurzel der Sache. Das kränkt dann das Herz des Missionaren. Man sagt ihnen, Jesus ist nicht nur der Gott der Weißen, sondern der Heiland aller Völker. Dann sagen sie, ja, das sagt ihr, weil ihr missioniert, aber die Tatsache ist, dass das Evangelium vom Jenseits des Meeres kommt. Dann haben wir endlich gebeten und gesagt, Herr, schenke doch einen Durchbruch. Nun beginne ich dort, leider habe ich keine Zeit, Ihnen zu sagen, wie die Vorbereitung war und wie Gott uns durch seine Mühle genommen hat. Es gibt eine Vorbereitung, eine Bedingung. Johannes der Täufer ging vor den Herrn Jesus voran und rief aus, bereitet den Herrn den Weg, machet richtig seine Steige. Es gibt keine Erweckung, ohne dem der Weg bereitet wird. Als das geschah, begann Gott zu wirken. Wir erlebten die Antwort dieses Gebetes des Propheten Jesajas. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Plötzlich kam der Geist Gottes herab. Es war, als ob Gott buchstäblich in die Häuser hineinging und die Menschen brachte. Und er begann mit den Bollwerken der Finsternis. Er begann mit den Hexen. In den 12 Jahren auf dem Missionsfeld habe ich sehr oft versucht, diese Menschen zu erreichen. Sie sagten mir, die sei eine Kraft Gottes. Das ist ein Talent, das Gott uns gegeben hat. Aber als Gott begann zu wirken, durch seinen Geist, wurden diese Menschen ergriffen. Ich werde das nie vergessen, solange ich einen gesunden Verstand habe, wie die erste Hexe kam. Wir gingen aus dem Kuhstall, wo die Erweckung begann. Da begegnete uns diese Hexe. Sie kam zu mir und sagte, ich bin gebunden mit Ketten der Hölle. Kann Jesus mich befreien? Ich habe gesagt, entschuldigen Sie, was sagen Sie bloß? Sind Sie gebunden mit Ketten der Hölle? Ja. Sie sagt, wenn ich jetzt sterbe, fahre ich in die Hölle hinein. Ich sage, wer hat Ihnen das gesagt? Keine. Wo haben Sie das gehört? Haben Sie einen Missionaren begegnet? Nein.
Ich sagte, ich kann das nicht verstehen.
Sie sagte, vergeuden Sie nicht meine kostbare Zeit. Ich will wissen, kann Jesus mich befreien? Ich sage, entschuldigen Sie. Ich kann das nicht glauben, was ich höre. Zum ersten Mal in meinem Leben, dass eine Hexe mir solche sagt. Ich weiß, wie hart sie sind. Wie verstockt sie sind. Und da war sie die reife Frucht bereit zum Pflücken. Sie ergab ihr Leben den Herrn, wurde von den Geistern befreit, Geister der Verstorbenen, die nennen sich Losis, noch Geister, die nennen die Geister bei Namen Digis, Ndaos, Sisus. Wenn sie die Sisus-Geister, die Geister der Nationen haben, haben sie die Fähigkeit, um in anderen Sprachen zu reden. Jeder Atheist und jeder Ungläubige muss doch eingestehen, dass es nicht alles Einbildung ist. Wenn man einen Menschen hört, in einer fremden Sprache reden, grammatisch korrekt, macht keinen Fehler, wie ist das möglich? Das zeigt doch, dass es Geister geben muss. Zu Pfingsten sprachen die Jünger in verschiedenen Sprachen, die die Menschen verstehen konnten, in ihren Sprachen, eigenen Sprachen. In Afrika kennt man das, die Geister, sie nennen sie der Nationen, da kann ein Zulu, der keine Indersprache spricht, in eine Indersprache sprechen. Diese Frau, die erste Hexe, sprach zu uns in der englischen Sprache. Sie war Analphabetin, lebte in einem Ort, wo es keinen Weißen gab, hat nie für einen Weißen gearbeitet und hat nie mit einem Weißen gelebt. Und nachdem bellten viele Hunde in ihr und schrien viele Schweine. Und da wurde sie befreit und sie wissen, wie das Gesicht einer alten Hexe aussieht. In einem Nu sah sie aus wie eine Frau, die geheiligt ist und die jahrelang zu den Füßen Jesu gesessen hat. Mit einem himmlischen Lächeln sagte sie, ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich befreit hast, dass du diese Ketten der Hölle gesprengt hast, dass du sie zerrissen hast. Das ist himmlische Musik. Das ist das Schönste, was es gibt in dieser Welt. Ich möchte kein Millionär sein. Ich möchte nichts anderes sein. Das Schönste in dieser Welt ist, eine Seele zu Jesus zu führen und zu sehen, wie der Herr eingreift und das Leben vollkommen beendet. Nach ihr kam die nächste. Eine Woche nach der anderen. Sehr oft hatten wir keine Zeit zum Essen, keine Zeit zum Schlafen, zogen uns sehr oft nicht um. Tag und Nacht waren wir beschäftigt. Ohne Aufhören kamen die Menschen. Wir gingen aus der Haustür und dann standen da 100, 200 Menschen vor der Haustür oft. Weinend, schluchzend. Nicht Zeit des Gottesdienstes. Irgendeine Zeit des Tages, irgendein Tag der Woche. Tag und Nacht. Menschen konnten nicht schlafen und kamen in ihre Not. Morgens konnten sie nicht zur Arbeit und kamen. Was ist bloß los? Wir sind Sünder. Gibt es Vergebung? Unsere Schuld ist vor unseren Augen. Ein heidnischer Mann, der von einem Gebiet kommt, der Tugela-Feri heißt, im Buch Gott unter den Zulus, wenn sie auch ein Bild von dem Stammeskönig sehen. Derselbe König, das war vor dem er König war. Ich hörte einen Mann weinen. Ich dachte, was ist da bloß los? Ich öffnete die Tür und ging hinein. Und da fand ich diesen Mann auf den Knien. Die Tränen liefen herab. Ich dachte, was ist bloß los? Schlich dich eine. Der weinte, als ob er mit der Rute, mit dem Knüppel geschlagen wurde. Er sagte, nein, aber ich bin ein Sünder in den Händen eines heiligen Gottes. Und es fehlt nur noch ein paar Zentimeter, dann stürzt sich in die Hölle hinein. Da vergeht es dann, dass der Mensch sagt, es gibt keine Hölle und es gibt keinen Gott. Der Herr Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, es ist euch gut, dass ich von euch gehe. Wenn ich nicht gehe, wird der Tröster nicht kommen. Und wenn der Tröster gekommen ist, was wird er tun? Er wird der Welt die Augen öffnen über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn der Geist Gottes wirkt, was tut er? Das Erste ist, er öffnet die Augen der Menschen über die Sünde. Sündenerkenntnis Nummer 1. Gerechtigkeit Gottes und ihre eigene Ungerechtigkeit. Dritte, das Gericht. Es ist, als ob es am Tage des Gerichts ist. Ein Christ sagte mir auf dieser Reise, ach nein, den Dienst habe ich gar nicht genossen. Du hast ja gar nicht von der großen Gnade und Liebe Gottes geredet. Ich sagte, was? Was ich geredet habe, ist keine Gnade Gottes. Dass sie die Wahrheit hören. Ist das keine Liebe? Ich sagte, wenn Sie Europäer sind, dann tun Sie mir leid. Denn wissen Sie nichts vom Wirken des Geistes Gottes. Wenn der Geist Gottes wirkt und wenn es der echte Geist Gottes ist, das Erste ist Sündenerkenntnis. Und wer die nicht kennt, ist kein Christ. Der weiß gar nicht, worum es geht. Sein Christentum ist nicht echt. Das Erste ist, die geistlichen Augen, die Augen des Herzens gehen auf und man erkennt seine Sündhaftigkeit. Und dadurch wird man zum Kreuz geführt. Wofür kommt man zum Kreuz, wenn es nicht wegen unserer Sündenlast ist? Wofür kommt man zu Jesus? Sein Name ist Jesus, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Darum heißt er Jesus. Und der Geist Gottes öffnet unsere Augen über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und so kommen die Menschen dann. Man braucht ihnen nicht zu sagen, so, was müsst ihr tun? Sie kommen und sagen uns, was sie tun müssen. Tag und Nacht kamen die Menschen. Und wenn ich sage, kamen, in der Zeit, sie kommen bis heute aus aller Welt. Genauso. Und selbst die Kranken, wir haben ein geistliches Spital, kein Arzt, keine Krankenschwestern, kommen die Kranken, sein Ort des Gebets. Auch die Ärzte und ungläubige Ärzte kommen mit ihren Ambulanzen und bringen die. Vor längerer Zeit kam der Chefarzt von einem Spital, Oberschwester, mit der Ambulanz, mit einem Querschnittgelähmten. Der Superintendent des Spitals rief mich an und sagt, wir bringen den. Für den können wir nichts tun. Könnt ihr für den beten? Und nach einigen Wochen, wir wissen, was querschnittgelähmt ist, nach einigen Wochen ging die Person mit eigenen Füßen ins Spital, um ihnen zu sagen und davon zu zeugen, was Jesus geschafft hat. Aber das war nicht nur ein leibliches Wunder. Das erste Wunder war, dass Jesus ihn errettet hat von seinen Sünden. So kamen die Menschen dann im Anfang. Wir hatten keinen Raum mehr, versammelten uns unter den Bäumen, kamen von nah und fern. Und Gottes Kraft war so gegenwärtig, dass der Herr durch die Reihen ging und eingriff. Wenn ich einige, ich habe ihnen gesagt, von den Sünden, von den Bekehrten, manche kamen, die ersten Wochen und Monate haben wir einen jeden, der kam, gefragt, sag mal, wie kommt es, dass du hier bist? Da war ja kein organisieren. Keine Kirchenglocken, keine Zettel, keine Einladungen. Wie zu Pfingsten brachte der Geist Gottes sie, nicht nur am ersten Tage, sondern die letzten 21 Jahre. Heute gibt es aber schon manche Bücher, sehen Sie es, über die Medien und so weiter. Und ist somit in aller Welt bekannt. Aber in den ersten Zeiten wusste keiner da etwas von. Und Menschen kamen von nah und fern, einige 400 Kilometer, einige 500 Kilometer. Kinder, Erwachsene. Ein junges Mädchen kam und sagte, hier sind meine Sünden. Bete mit mir, dass Jesus mir die Sünden vergibt. Ich sagte, wie kommst du bloß dazu? Da sagte sie, ich war bei der Schule, ging nach Haus, die Sonne war sehr heiß, unterwegs ist ein Zitronenbaum, ich setzte mich im Schatten dieses Baumes und als ich dort saß, plötzlich am helligen Tage, keine Wolke am Himmel, war eine Tafel vor mir und eine Hand, die schrieb. Und da wurden alle meine Sünden aufgezeichnet. Sie schaute herum, da sah sie eine schwarze Kohle, Holzkohle, und noch weiter sah ein schmutziges Papier, braunes, gefaltetes Papier. Sie suchte das auf, nahm die Kohle und schrieb alle ihre Sünden auf. Und eine tiefe Sündenerkenntnis kam über sie. Und dann kam sie zu mir und sagte, du, schau mal her, dieses, was Gott mir gezeigt hat, was in meinem Leben nicht stimmt, kann Jesus mir dieses vergeben? Andere hörten eine Stimme aus dem Blauen, vom Himmel herab. Gehe hin nach dem Ort. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Auf ganz verschiedene Art und Weisen wurden die Menschen gebracht. Einige wurden von innen gedrungen und kamen und sagten, wir haben keine Ruhe, wir können dieses nicht widerstehen. Wir müssen kommen. Und der Geist Gottes hatte diese Menschen vorbereitet. Ein Blinder kam und sagte, ich will zu Jesus kommen. Die Sündenerkenntnis ist so groß, dass sehr oft wir ein generales Gebet gebetet haben und gesagt, Herr, hier sind die Freunde. Du hörst ihr Schrei. Du weißt von ihrem Flehen. Vergib ihnen ihre Sünde. Vergib ihnen, Herr. Vielleicht 400, 500, 600 Menschen. Vergib ihnen. Amen. Und nachdem bewegt sich keine. So, jetzt könnt ihr nach Hause. Sagen sie, nein, wir können nicht. Ja, wir haben gebetet, dass der Herr euch vergibt. Nein, wir wollen unsere Sünden mit Namen nennen. Wir wollen die aussprechen. Ja, was macht man dann? Kann man es dieser Menschen verbieten? Und das ist ein Kennzeichen in Erweckungen, geistgewirkte Erweckungen. Da im Gottesdienst stehen die Menschen auf und rufen ihre Sünden aus. Und man muss sie steuern. Wir steuern sie und sagen, nein, nicht an der Öffentlichkeit. Können Sie warten bis nach dem Vortrag? Wenn nicht, gehen Sie mit einem Mitarbeiter ins Kämmerlein und bereinigen sie da unter vier Augen. Nicht in der Öffentlichkeit. Es sei denn, dass der Mensch offensichtlich gegen die ganze Gemeinde gesündigt hat. Da muss es auch vor der Gemeinde in Ordnung bringen. Sonst nicht. Aber damit sage ich nur, wie das aussieht, wenn der Geist Gottes die Augen öffnet über die Sünde. Dann fliehen die Menschen zum Kreuz. Dann ist da eine göttliche Reue und Buße im Leben. die die Bekehrung bewirkt. Dann kommen die Menschen, bereinigen ihr Leben. Das Leben wird beendet, gehen zurück und sind neue Menschen. Dann geht das in Erfüllung, was die Bibel sagt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Ein Mann bei den Zulus ist es noch etwas anders als hier in Europa. Da muss die Frau parieren. Die bekommt buchstäblich einen Knüppel auf den Kopf, wenn sie nicht pariert. Und die Frau darf nichts tun. Sie kann nicht Christ beten ohne Erlaubnis des Mannes. Dann vertreibt er die. Da kam eine Frau zum Glauben. Als sie kam, sie hatte einen Trunkenbold, einen Hure und so weiter als Mann, der tyrannisch war. Sie kam und sagte, ja, mein Mann, wir sagten, vergessen Sie Ihren Mann, Sie werden doch nicht mit Ihrem Mann im Sarg liegen und beerdigt werden. Vielleicht sterben Sie noch eher als Ihr Mann und Sie fahren in die Hölle und Ihr schlechter Mann bekehrt sich nach dem. Dann geht er zum Himmel. Ja, sagt sie, die Schuld liegt ja nicht bei mir, die liegt bei dem Mann. Sagen, ja, nun vergessen Sie den Mann. Haben Sie noch nie gefehlt? Ja, das habe ich schon. Oft wird es mir zu viel. Und wenn er besoffen ist, dann ist es meine Chance, ihn mit den Knüppeln zu schlagen. Dann kann ich mich auch rächen. Sagt, gut, bringen Sie Ihre Sache in Ordnung. Sie tat das, ging zurück. Als sie zurückkam, erkannte der Mann sie nicht wieder. Er sagt, Frau, was ist mit dir los? So oft hattest du doch das letzte Wort. Und dann gab es Krieg. Und jetzt? Und wenn er nach Hause kam und fluchte und schimpfte und war besoffen, dann gab es Krieg. Dann wusste sie, jetzt kann ich auch mit ihm streiten. Aber als er nach Hause kam und fluchte im besoffenen Zustand, da war sie so freundlich. Er ging in sein Schlafzimmer, da hatte sie schon das Bett geöffnet für ihn. Er setzte sich aufs Bett, dann kam sie mit einer Schüssel warmen Wassers, mit einem Handtuch und Seife, zog ihm die Schuhe aus und sagte, darf ich dir deine Füße waschen? Er fasste sich an den Kopf und sagte, Frau, vor dem musste ich schelten, schimpfen und sagte, bring mir Wasser und dann brachtest du mir kaltes Wasser. Dann musste ich sagen, wo ist die Seife? Bring mir auch ein Handtuch. Und jetzt ohne etwas. Nach einigen Tagen dachte, liebe Frau, bist du Christin geworden? Nun konnte sie ja nicht Ja sagen, weil dann kann er sie ja vertreiben. Sie sagte, warum? Wieso? Nein, ich will wissen. Ist Jesus, der Gott der Weisen, auch dein Gott? Sie sagt, wer hat so gesagt? Ich habe das doch nicht gesagt. Da erwiderte er, wenn Jesus, der Gott der Weisen, das schaffen kann, was ich nicht mit einem Knüppel konnte, dann ist das etwas wert. Den nächsten Tag ging er in die Versammlung und bekehrte sich. Und das ist eine Unehre bei den Zulus, wenn der Mann das tut, was die Frau getan hat. Aber bis heute zeugt er und sagt, meine Frau wurde Christ und du, durch die bin ich zum Glauben gekommen. Eine Nacht, 11 Uhr war es, kam ein Mann mit seiner Frau, sind circa 100 Kilometer gefahren, das waren Weiße. Beide weinten, sagt, was ist dann los? Dann sagten sie, unsere 7-jährige Tochter ist zum Glauben gekommen. Das Leben hat sich so verändert. Und sie lebt so, dass wir haben uns immer Christen genannt. Und erkennen plötzlich, dass wir falsche Christen sind und dass es nicht echt ist. Und durch diese 7-jährige Tochter kamen Vater und Mutter zur Erkenntnis der Sünden und bekehrten sich. Schulkinder kamen zum Glauben. Sie brachten den gestohlene Sachen wieder zurück, baten um Vergebung bei den Lehrern, dass sie nicht ehrerbietig waren und ungehorsam, ihre Hausarbeit nicht gründlich getan haben und die Lehrer kamen nicht aus dem Staunen heraus.
Die Eltern, die sagen, aber Kinder, was ist bloß mit euch los? Wir mussten euch 2-3 Mal sagen, wascht das Geschirr. Und dann stöhntet ihr und murrtet und wolltet das nicht. Du sagtest immer, warum muss ich das immer tun? Warum kann mein Bruder das nicht? Warum kann meine Schwester das nicht? Und wenn die Eltern zurückkamen, hatten sie das ganze Haus gefegt, Staub gewischt, alles geputzt, Geschirr gewaschen. Sie wollten ihren Eltern Freude bereiten. Gott hatte sein Feuer angezündet. Und das brannte und brennt bis zum heutigen Tage. Nach 4 Jahren bekamen wir einen Ort, der Quasitsabantu heißt. Denn die Menschen kamen von nah und fern. Einige kamen mit geschwollenen Füßen, Kilometer weit gelaufen. Kranken wurden auf eine Schubkarre gebracht. Eine Frau, die gelähmt war, zwischen 20 und 30 Kilometer auf eine eiserne Schubkarre geschoben. Bech auf und Bech ab, wo nur ein Fußweg ist. Als sie dort ankam, war sie überall durchgescheuert. Und können Sie sich denken, wie das aussieht und wie das ist. Und als sie ihr Leben dem Herrn Jesus ergab und sich bekehrte, rührte der Herr Jesus sie leiblich an, dass sie aufstand und laufen konnte. Jesus Christus ist gestern, heute und bis in Ewigkeit derselbe. Sehr oft erleben wir Wunde, dass einige Weise sagen, mit diesen Wunden könnt ihr die ganze Welt auf den Kopf stellen. Dann sagen die schwarzen Christen, es geht uns nicht darum, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Ja, was wollt ihr denn jetzt machen? Jetzt gehen wir allein nach einem einsamen Ort und danken dem Herrn Jesus für das, was er geschafft hat. Dann bleiben sie vielleicht eine ganze Woche allein im Gebet vor dem Herrn und danken ihm für das, was er getan hat. Dann kann man verstehen, warum nach 21 Jahren die Erweckung noch gut vorangeht. Leider in der europäischen Welt sind die Erweckungen immer von ganz kurzer Dauer. In Wales waren es 3 Jahre. Einige 3 Monate. Einige 2 Wochen. Aber Uganda war es 40 Jahre. Korea jetzt, trotzdem sie oberflächlich geworden ist, 70 Jahre. Da müssen wir uns Weißen fragen. Wieso? Wir sind doch die Träger des Evangeliums. Warum ist das so? Ich glaube fest, von ganzem Herzen, dass wahre Erweckung etwas Bleibendes sein sollte. Wenn wir Gottes Volk sind, seine Söhne und Töchter, und er unter uns ist und unter uns wandelt, dann muss etwas geschehen. Denn Erweckung ist Gott unter den Menschen. Und dass er wird, nicht dass der Mensch wird, dass er wird. Immer wieder erkennen wir, dass wir sozusagen Zuschauer sind und dass Gott der Wirkende ist. Aber vor der Erweckung, da waren wir beschäftigt. Ich habe Evangelisationen gehalten, 12 Monate, 14 Monate lang, ohne Aufhören. 2 Vorträge am Tag, dass ich gesagt habe, ich werde predigen, bis das Feuer vom Himmel herabkommt. Nach 14 Monaten, wir haben ja nicht so viele Menschen wie hier in Europa. Da sind die Prediger und Pfarrer zu beneiden, die so viele Fische im Wasser haben. Begannen wir vielleicht mit 600 Menschen am Tag. Nach 14 Monaten waren es nur noch 100. Die Menschen sagten, Erlo, wie kannst du das bloß schaffen, dass jeden Tag, Tag ein, Tag aus, so viele Menschen kommen? Ich sage, ich bin der unglücklichste Mensch in dieser Welt. Wir begannen mit 600, nach einem Jahr ist es nur noch 100, die täglich kommen. Aber in der Apostelgeschichte waren es 3000, 5000. Und so lief das Evangelium. Es wurde nicht wenige, wurde Größe. Täglich wurden Menschen hinzugetan. Kann man sich das nicht denken? Dass die Kirchen in Europa heute noch zu groß sind an vielen Orten. Kann man sich nicht denken. Die sollten ja viel zu klein sein. Und dass die Gemeinderäume noch die Menschen fassen können. Stets und ständig unser Problem überall. Dass zu viele Menschen kommen. Dass die Räume zu klein sind. So wie die Fische
Petrus und sie, als der Herr sagt, werfet das Netz an der rechten Seite aus. Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, aber auf dein Wort. Und als sie auf sein Wort handelten, da fürchteten sie sich, dass die Netze reißen würden. Und die anderen gewunken haben, hilft uns, sonst gehen wir unter. Das erleben wir in den letzten 21 Jahren. Und wer Erweckung einmal geschmeckt hat, der kann nicht wieder zufrieden sein mit etwas Wenigerem. Ich sage, der Mensch ist im Hintergrund, Gott der Chef, Gott der Kapitän. Er geht voran. Zum Beispiel, eines Tages mussten wir nach einer Außenstation. Die Mission hat circa 140 Außenstationen. Guazitzabantu, das ist das Zentrum der Erweckung. Mussten wir zu einer Außenstation. Einige blieben zurück. Morgens früh kam ein Mädchen. Die hieß Lilimo. Die war vor 9 Jahren zum Glauben gekommen. Die hat der Lydia auch etwas vorgepredigt und sagte, du, wenn du dich bekehren willst, dann muss das ganze Sache sein und nicht halbe Sache. Sie hat ein feuriges Herz für Jesus. Eine glühende Retterliebe. Aber dann geschah etwas. Ihr geistliches Leben ging bergab. Das ging einfach bergab. Dann kam sie nicht mehr regelmäßig in die Gebetsstunde. Dann besuchte sie nicht mehr regelmäßig Gottesdienste. Dann fand sie, dieses ist falsch und jenes ist falsch. Der hat mich nicht gegrüßt. Der ist unfreundlich. Das sind alles Menschen, bei denen es bergab geht. Es kommt ja nicht darauf, ob jemand mich grüßt. Ich muss ihn grüßen. Es kommt ja nicht darauf an, dass Christen mit mir freundlich sind. Ich muss freundlich sein. Die Liebe, die kommt nicht von außen, die geht von innen zu den anderen. Die gibt. Und dann blieb sie ganz weg. Das nächste ist, hatte sie einen Freund. Das nächste ging noch weiter. Und dann beging das Hurenleben. Wenn jemand rückfällig wird, ist das Ende viel schlimmer als der Beginn. Darum sagte Petrusbrief, es wäre besser, wenn sie nie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen wären. Nun ist das Wort in Erfüllung, der Hund frisst wieder, was er erbrochen hat. Die Sau ist gewaschen und wälzt sich wieder im Kot. So ist eine, der sein Leben dem Herrn ergeben hat, dabei rückfällig geworden. Morgens kam dieses Mädchen an, 9 Jahre war sie in der Welt. Und lebte nun mit einem Mann, der schon 3 Frauen hatte. Und sie war die 4. Ich sagte, na Linimo, was ist dann in dich gefahren? Was suchst du hier? Ja, ich will in den Gottesdienst. Ich sag, leider gehen wir weg. Wir gehen so aus nach einer Außenstation, die Klerik heißt, dorthin, um in Pietermaritzburg dort einen Gottesdienst zu halten. Sie sagt, kann ich mit? Darf ich mit? Ich sag, leider nicht. Die Autos sind alle voll. Ich sage, natürlich, hier gibt es auch einen Dienst um 12 Uhr. Kannst hier bleiben. Dann blieb sie zurück. An dem Tage waren circa 800 Menschen im Gottesdienst. Ein Gang in der Mitte, so wie hier. 400 links, 400 rechts. Die Lilimo setzte sich neben die Lydia, die hier ist heute Abend. Ich ging mit der Frau und anderen Mitarbeitern zur Missionsstation. Eine meiner Töchter, die ganz klein waren, die blieben zurück und die Lydia sagte, lass das Kind mit mir. Und hatte einen kleinen Wagen und das Kind war neben ihr im Gang. Und dann saß die Lydia und dann saß noch ein junges Mädchen, dessen Vater gläubig war, aber sie viel sündigte mit ihrer Zunge, konnte sehr Aster reden. Darin war sie ein Meister. Als sie sich versammelt hatten, stand ein schwarzer junger Prediger auf, der Barney heißt,
Sie werden auch von dem Lesen im Gott unter den Zulus. Und als er beginnen wollte, es war ein sonniger Tag, kam ein paar Wolken über die Missionsstation, dann fiel ein Blitz und schlug dieser Lilimu und warf sie in die Luft über die Köpfe der Menschen, dass sie im Gang auf dem Boden lag, wie tot. Die andere, die neben der Lydia saß, ihre Zunge wurde gespalten und das Blut lief heraus. Aber der Lydia ist nicht untergekommen. Keine vorn, keine hinten und an der Seite auch nicht. Traf diese beiden. Sie gingen gleich zu diesem Mädchen. Nach einiger Zeit kam sie wieder zur Besinnung, konnte nicht gut reden, war wie eine, die gelähmt ist. Dann, nach einiger Zeit, sagte sie, bitte, lass den Prediger kommen. Und als er kam, da sagte sie, sehr undeutlich, mich hat ein großes Licht getroffen, wie den Saulus. Ich bin eine Sünderin. Ich habe meinen Herrn verleugnet und verlassen. Oh, meine Sünden. Und dieser Mann, der sehr oft die Erweckung erlebt hat, wir waren an einem Ort, da war es, als ob die ganze Luft gefüllt war mit der Gegenwart Gottes, dass Menschen in die Umgebung kamen und sich am Wege, am Rande des Weges knieten, vor dem sie noch einen Menschen sahen und ihr Leben den Herrn Jesus auslieferten. Das muss man erleben, zu begreifen, was das bedeutet. Dass Ungläubige in die Umgebung kommen und werden vom Geist Gottes überführt und kommen zum Glauben. Und er sagte mir, sagte Erlo, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so etwas erlebt und gesehen. Die hat geredet, ihr Bekenntnis war, als ob sie ein Buch hatte und von einer Seite zur anderen las. Und so ging sie durch ihr Leben, um ihr Leben zu bereinigen. Er sagte, solch ein Bekenntnis habe ich vor dem noch nie gehört. Nachmittags 4, 5 Uhr kamen wir an. Hunderte Menschen standen da. Keiner sagte ein Wort. Doch was ist geschehen? Ja, Gott hat sich mächtiglich unter uns offenbart. Gehe mal gleich in das Zimmer, da liegt einer auf dem Boden. Sie will dich sehen. Das war die Lilimu. Sie hat dann gleich nach gesagt, sag den Erlu, ich muss ihn sehen. Ich muss mein Leben auch bei ihm in Ordnung bringen. Denn er kannte mich, als ich Christ war, als ich ein feuriges Herz hatte, aber rückfällig geworden bin. Ich hielt mich noch auf, da sagten sie, bitte, geh eilends in das Zimmer hinein. Als ich dorthin kam, da lag sie noch. Halb der Seite war gelähmt. Dann sagte sie mir, oh, du kennst mich. Du weißt, wie ich mich in meine Jugend bekehrt habe. Und wie ich zurückgefallen bin in Sünde. Und schüttete noch ihr Herz aus. Danach sagte sie, bitte betet für mich. Die Mitarbeiter kamen, die Mannschaft, wir beteten. Nach dem Gebet stand sie auf und war kerngesund. Dann sagte sie, könnte ich bitte ein Auto haben? Ich muss jetzt zu meiner Mutter. Ich muss mit meiner Mutter Frieden machen und meine Sache in Ordnung bringen. Meine Mutter hat mich immer gesteuert und hat gesagt, Kind, Weltfreundschaft ist Gottesfeindschaft. Wie kannst du bloß dich so benehmen wie eine Hure? Warum lebst du solch ein billiges Hurenleben? Und sie ließ sich nicht von der Mutter sagen. Je mehr die Mutter steuerte, je schlimmer wurde es. Dann gingen 2 Mitarbeiter mit ihr. Als sie zu Hause ankam,
ging sie mit den beiden Mitarbeitern in die Hütte hinein. Es war ein heißer Tag, heißer als was es heute hier ist, ohne Wolken am Himmel. Da sagt sie, Mutti, Gott hat mich mit einem Blitz getroffen heute. Da sagte die Mutter, hör auf mit deinen Lügen. Da war keine Wolke am Himmel. Und du sagst, du bist vom Blitz getroffen worden? Und der Mitarbeiter, der Immanuel heißt, dessen Bild hier auf diesem Buch ist, der Erste, der sagte, liebe Frau, das stimmt. Schweigen Sie und höre, was die Tochter zu sagen hat. Und da brachte sie alles ans Licht und sagte, Mutti, verzeih mir, vergib mir. Und dann sagte so, jetzt muss ich nach Durban, jetzt muss ich nach Ishawi, jetzt muss ich nach Empangeni, jetzt muss ich nach all den Städten, zu den Städten und überall, wo ich gesündigt habe, muss ich meine Sache ins Reine bringen. So griff Gott ein. Das nicht menschengemacht, das kann man nicht organisieren, das kann kein Mensch schaffen. Gott ist es, der das schafft. Das ist Gottes Eingreifen. Nach 4 Jahren bekamen wir dann die kleine Farm, ganz klein, circa 200 Hektar, gehörte zwei Inderbrüder, die sehr wohlhabend waren und hatten viele Farmen, Geschäfte, Busse und so weiter, die starben plötzlich. Und da konnten wir die kaufen. Da konnten wir dann das Spital bauen und die Missionsstation. Und da begannen wir. Wir hatten gar nichts. Dachte Herr, und wenn es nur eine Lehmhütte ist, solange du gegenwärtig bist. Und dann sagte ich mir, ja, jetzt sind wir circa 20 Kilometer entfernt von dem Ort, wo die Erweckung begonnen hat. Ich weiß nicht, ob Gott auch dort wirken wird. Als wir noch beim Bauen waren, so billig wie möglich, nur die Menschen unterzubringen, wir waren noch nicht fertig, da begannen die Menschen zu kommen. Und als wir um Erweckung beteten, haben wir sehr viel in der Heiligen Schrift gesucht. Eines Tages las ich 3000 Männer, 5000 Männer. Ich sagte, was? Ich sagte, da wurden nur die Männer gezählt, nicht mal Frauen und Kinder und Jugendliche. Nur die Männer 3000. Da beteten wir und sagten, hey, greift die Männer an. Bei uns, erfasse die Männer, bei uns waren vielleicht 3% Männer in den Gottesdienst oder 5%. Ich sagte, hey, wir können die Männer nicht zählen. Und wenn die dort waren, dann waren sie sehr oft besoffen. Hatten zu viel gehabt zum Trinken. Die sind oft morgens, sogar die Frauen, morgens um 9 Uhr schon betrunken, besoffen. Und der Mann, sehr oft ist unter seiner Würde, dass er arbeitet, die Frauen, Kinder müssen arbeiten, nicht der Mann. Seine Arbeit ist, das Bier zu trinken und Krieg zu führen. Dann ist er ein Held. Da beteten wir, Herr, ergreife und erfasse auch die Männer, bringe sie. Und als wir auf der Missionsstation waren, die Kwa Sitza Bantu heißt, Kwa ist wo, Sitza, Hilfe, Bantu, Menschen. Können Sie sich da zusammenschusten, die Bedeutung des Wortes. Wir haben den Ort nicht den Namen gegeben, der hatte den, als wir dort ankamen. Da sagten wir, Herr, du wusstest schon im Voraus, was dort einmal geschehen wird, dass den Menschen dort geholfen wird. Und dann begannen die Männer zu kommen. Beim Beginn der Erweckung war die erste eine Hexe. Hier nun plötzlich war die erste Person ein Zauberer. Der wurde getragen und war todeskrank. Und als der dort ankam, da sagte ich, ach, wir sagen in Afrika, The devil has got a finger in every pie. Der Teufel hat seinen Finger auch in jedem Brei, oder was man sagt, Pie. Weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. In allem steckt der Teufel seinen schmutzigen Fuß.
Ich sage, nun haben wir diesen Ort bekommen. 4 Jahre hat es genommen, vor dem wir den bekamen. Und nun, wenn wir den Ort bekommen haben, der Erste, der kommt, ist ein Todeskranker, der wird sterben. Dann sagen die Zulu, das ist nicht, wo Menschen geholfen wird, das ist, wo Menschen getötet werden. Sagt, oh Herr, nun hat es dem Teufel gelungen, einen Todkranken zu bringen, der sterben wird. Und dann haben wir einen anderen Namen. Aber Gott wusste besser. Dieser Zauberer kam, die führen ein schlimmes Leben. Ahnenkult und Zauberei ist Teil und das tägliche Brot des Zulus. Das Kind wird im Mutterleib schon bezaubert. Und die nehmen es mit dem Ahnenkult und mit den Geistern viel ernster als Christen mit ihrem Christus. Ich habe keine Zeit, um ausführlich das zu erzählen, wie das ist. Und ich ging zu dem Mann und sagte, du, was möchtest du? Er sagte, bitte bete für mich. Ich sagte, du, das ist nicht so einfach. Die Bibel sagt, wenn jemand krank ist, das Erste ist, bekenne deine Sünden, bereinige dein Leben. Gott beginnt immer mit dem Geistlichen. Sage mir nicht die leiblichen Krankheiten, die du hast, sondern die geistlichen. Göttliche Heilung beginnt immer beim Herzen. Merken Sie sich das. Erst das Herz. Der Leib steht an zweiter Sache. Ist nur zweite Sache. Er sagt, das will ich. Und Zauberer haben ganz, ganz schlimme Sünden. Sehr oft, wenn die Frauen kommen und wollen ihren Mann bezaubern. Wenn der eine andere Frau hat, dann gehen sie zum Zauberer und sagen, gib mir ein Mittel, dass ich meinen Mann bezaubern kann und dass er ein Pantoffelheld wird. Dann bekommt sie ihre Zauberei, auch ganz auf schlimme Art und Weise. Dann will sie bezahlen, dann sagt sie, nein, das bezahlt man nicht mit Geld, das bezahlt man nur mit dem Leib, sodass das Mittel recht funktioniert. Können Sie sich denken, wie das ist. Aber dieser Mann schüttete sein Herz aus. Er sagt, das will ich. Ich will mich bekehren. Schluss machen mit meiner Zauberei. Und als der Mann sein Herz dem Herrn Jesus übergab, sein Leben bereinigte und sie gebetet hatten, stand er von seinem Bett auf und ging herum und war vollkommen geheilt. Die 5 ersten Männer, die kamen, 4 von ihnen konnten nicht gehen, 3 waren lahm. Und ein jeder, nachdem er sein Leben bereinigt hatte, sein Leben den Herrn Jesus ausgeliefert hatte, wurde von dem lieben Gott angerührt und wurde gesund. Die ersten 3 Wochen war keine Frau, kein Kind, kein Jugendliche, nur erwachsene Männer. Da konnten wir auf die Knie gehen und Gott danken, dass er auch heute noch Gebete erhört. So läuft denn das. Am Beginn hatten wir vielleicht circa 50 Menschen am Tag, dann 100, dann 200. Und jetzt haben wir mit allem eingeschlossen, dieses Jahr fast nie unter 800 Menschen am Tag gehabt. Und oft sind es Tausende. Und so greift der Herr ein. Eines Tages waren 3000 Menschen dort und wir hatten keine Speise. Wir schreiben keine Bettelbriefe. Wir machen nie bekannt, was getan wird, was wir aufs Programm haben. Da schweigen wir. Wenn da etwas ist, gehen wir ins Kämmerlein und sagen dem himmlischen Vater. Der Herr Jesus hat gesagt, seid nicht wie die Heiden. Die sagen, was werden wir anziehen? Was werden wir essen? Die trachten danach. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, noch vor dem ihr gebetet habt. Gehen wir ins Kämmerlein und machen es dem himmlischen Vater bekannt. Dann waren 3000 Menschen und hatten keine Speise. Ganz wenig. Da kamen die Mitarbeiter und sagten, du, weißt du, da ist nichts in der Speisekammer. Wir haben kein Essen für die Menschen. Sind nur ein paar Töpfe. Vielleicht 100, 200 Menschen. Sagten wir, gut, Gott, wir sagen in der englischen Sprache, spezialisiert in Unmöglichkeiten. Das ist ein Fach, Unmöglichkeiten. Wenn es unmöglich ist, dann greift Gott ein. So, da versammelten sich die Frauen um die Töpfe und sagten, Herr, nun müssen wir, Herr Jesus, nun müssen wir schöpfen. Du hast die 3000 gespeist mit 2 Fischen und 5 Brötchen. Nun bitten wir dich, dass du jeden Löffel in deine Hand nimmst und wenn wir schöpfen, dass du schöpfst. 3000 wurden gesättigt. Das Essen war noch in den Töpfen. Sie sind herumgegangen und wir sind herumgegangen, haben gefragt, möchte noch jemand die 2. Portion haben? Da ist noch. Sie sagten, wir haben mehr als genug gehabt. Da war da noch genug Speise für den folgenden Tag. Also für uns können wir es nicht bestehen, wenn Menschen sagen, Wunde war nur für ersten Jahrhundert. Können wir nicht verstehen, können wir nicht begreifen. Das glaube ich nicht, dass der Herr im ersten Jahrhundert, dass der Heilige Geist sein Büro geschlossen hat. Auch nicht, dass der liebe Gott ein alter Mann geworden ist, den wir stützen müssen, weil er schon mit einem Hans dort geht. Wenn Gott sich verändert hat, ist er nicht Schwäche geworden, sondern Größe und Herrliche, auch in der heutigen Zeit. Und die Bibel lehrt uns ganz klar, dass er der Ewige ist. Nun, Freunde, die Zeit ist dahin. Ich bin nicht in Afrika, ich bin in Europa. Da haben wir viele Urgemeinden. Dann will ich lieber aufhören. Aber bis zum heutigen Tag wirkt der Herr. Ich habe an anderen Orten schon erzählt, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, vor denen wir gekommen sind. Unbegreifliches. Bis zum heutigen Tage. Und gestern sprach ich mit Südafrika und sie sagten, viele Menschen waren hier. Gott hat mächtiglich gewirkt. Möge Gott schenken, dass nicht nur Afrika das erlebt, dass die Himmel zerrissen werden, aber dass Europa das auch wiederum erlebt. Man kann sich das nicht fassen, was das bedeuten würde, wenn solches in Europa geschehen sollte. Mit den vielen Menschen. Sie haben ja das Zehnfache, was wir dort bei uns haben. Möge Gott es schenken. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute noch derselbe bist, der du vor 2000 Jahren warst. Dass du der Herr der Gemeinde bist, der Kapitän, der vor uns vorangeht. Und du hast uns geboten, zu missionieren in alle Welt. Und der Grund dazu ist, weil dir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und dass du verheißen hast, du wirst immer mit uns sein, bis an der Weltende. O Herr, lass auch dein Geist, den Tröster, den du verheißen hast, kommen, dass er der Welt die Augen öffnet über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Schaffe das, durch das du, der dreieinige Gott, vom Himmel herabfährst. Und wie du verheißen hast, du wirst unter uns wohnen und wandeln. Und wir werden dein Volk sein. Amen.